Hallo Tabea.
Hallo Marie.
Hallo liebe Zuhörer.
Ja, es ist morgens. Wir sind noch ein bisschen müde.
Genau. Sitzen auf dem Sofa.
Ich habe gerade schon Marie so empfangen, richtig angepisst, einfach nur, weil wir haben im Juni eine Klausur, so Chemie, Arzneimittelanalytik. Und wir müssen so 140 Strukturformeln von Arzneistoffen auswendig lernen. Das ist so deprimierend. Also man sitzt da eine Stunde lang, lernt 6 so eine dumme Moleküle und am nächsten Tag kann man davon noch 2, wenn überhaupt. Und dann kommen wieder 6 neue und dann vergisst du wieder die alten. Und oh, wirklich. Also ich hoffe, dass ich jetzt mit unserem Podcast hier ein bisschen meine Laune anheben kann, weil...
Das hoffen wir auch, da wäre.
Besser wär's.
Ja, ich weiß noch, wir mussten für das Kolloq schon 25 lernen. Das war auch schon echt anspruchsvoll. Einfach weil man sich das irgendwie, man kann sich das schon merken, finde ich. Es geht irgendwann, aber es dauert so lange.
Ja, und vor allem muss man sagen, es gibt halt ein paar Namen, die passen super zur Struktur. Und dann gibt es halt andere Namen, die passen wirklich null zur Struktur. Die sind halt einfach so random gegeben.
Ja, die musst du dann irgendwie erkennen und so.
Genau. Genau, aber da verweigere ich mich immer. Ich sitze dann immer so lange da, bis ich irgendwas aus dem Namen rausholen kann, was irgendeinen Hinweis auf die Struktur gibt.
Aber eher schwierig, ja.
Ja, nicht immer möglich. Also, naja, egal. Damit wollen wir euch jetzt nicht belasten.
Passt auch gar nicht zu unserem heutigen Thema.
Nee, wir haben das schon auf Insta kurz angekündigt.
Ich habe es nicht Thema. Hochgeladen.
Ach, du hast nicht hochgeladen, ups. Okay, wir haben es noch nicht angekündigt. Also, unser heutiges Thema, Marie,
ist Diabetes.
Genau, die Volkskrankheit der Deutschen? Nee, das war Bluthochdruck, oder?
Ja, aber Diabetes auch. Was haben wir gehört? Prävalenz von 8 bis 12%.
Schon viel.
Der Bevölkerung? Doch.
Also, ja. Nee, aber Bluthochdruck ist, glaube ich, die Krankheit der Dings, aber ja, Diabetes aber ist auch sehr Diabetes weit verbreitet.
Place 2.
Also Leute, passt auf, was ihr esst. Nicht so viel Zucker.
Genau, wir gehen gleich auch nochmal so auf Risikofaktoren und sowas ein. Also wir starten ganz low. Es geht jetzt hier nicht gleich mit Gliptin, Glindin.
Oh mein Gott, ja.
Glitazon los.
Gliflozin. Wir haben auch schon gesagt, wahrscheinlich werden wir es, wir gucken mal, wie wir vorankommen in 2 Splitten. Ja. Dass wir dann nochmal eine Folge über die Therapie genauer machen und heute erstmal wirklich...
Pathophys, also was...
Was ist Diabetes, was ist Insulin und...
Was ist eine Beta-Zelle?
Ja, genau. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch viel Spaß.
Genau. Genau, also beim Diabetes, um mal gleich reinzustarten, dreht sich ja alles um das körpereigene Hormon Insulin. Das heißt, wir wechseln jetzt auch mal rüber zu den Hormonen sozusagen. Mhm. Und sind im Pankreas jetzt gelandet. Was sind das Pankreas?
Genau, Pankreas ist wahrscheinlich den meisten eher unter Bauchspeicheldrüse bekannt. Und genau, der Pankreas ist dafür da, eben einerseits ein Verdauungssaft zu produzieren und andererseits eben auch Hormone zu produzieren. Und da gibt es eben ein ganz bekanntes Hormon, was auch jetzt für uns heute wichtig wird.
Insulin.
Genau.
Habe ich gerade schon gesagt, aber ja. Wir sind
immer. Vielleicht sollte ich dir zuhören, wenn du redest.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, du warst richtig schön abgelenkt.
Ja, Einkäufe müssen geklärt werden.
Einkäufe. Ja, aber dann bitte auch diabeteskonform.
Ja, es ging gerade darum, ob wir Heidelbeeren, Tiefkühl oder frisch brauchen. So. Heidelbeeren, sehr gesundes Lebensmittel, sehr wenig Zucker. Kann ich empfehlen. Okay, so, weiter geht's. Also, Insulin, genau. Pankreas. Du hast schon vorhin Zellen genannt, das habe ich gehört.
Genau, wir haben nämlich im Pankreas Inselzellen.
Mhm.
Und wir haben verschiedene Inselzellen, die verschiedene Hormone produzieren können. Nämlich unsere wichtigste, die Beta-Zelle.
Genau, nochmal ganz kurz, manche sagen B-Zelle. Ich glaube aber unser Prof will, dass wir Beta sagen. Ja. Weil wir sind ja gebildet, dementsprechend altgriechisch. Nee, kein Plan. Also nur falls Leute verwirrt sind, Beta-Zellen, B-Zellen, das wird synonym benutzt.
Ja.
Ich weiß, dass unser Prof eins will, aber ich weiß leider nicht welches.
Was?
Ob er will B-Zellen oder Beta-Zellen. Ich glaube Beta. Also wir sagen jetzt heute Beta. Hier Beta-Zellen, okay?
Genau,
und die machen auch, glaube ich, so den Großteil aus der Inselzellen.
70%, ja.
Genau, und dann gibt es noch andere Hormone, die auch im Pankreas produziert werden, von anderen Zellen, mhm, nämlich, wie heißen die beiden?
Genau, Alpha und
Delta. Oder Delta. A und D.
Delta-Zelle, genau. Und jetzt ist für uns eigentlich die Alpha-Zelle nochmal sehr, sehr wichtig, denn die produziert Glukagon. Und das merken wir uns jetzt schon mal. Insulin und Glukagon, das sind richtig schöne Gegenspieler.
Genau, und das Somatostatin hat da auch noch ein bisschen was mit zu tun. Somatostatin ist der Gegenspieler vom Somatotropin. Oh, immer diese ganzen Wörter. Also, genau, und ist später auch nochmal, ja, auch mitbeteiligt, später auch irgendwie mit rein, deswegen sollte man auch mal gehört haben.
So, jetzt sind wir ja eigentlich immer noch beim Thema Diabetes, da fällt einem Zucker ein, da fällt einem Insulin ein. Was passiert jetzt, oder können wir uns ja gleich erklären, wenn Insulin freigesetzt wird, also was kann das stimulieren?
Genau, also erstmal, was vielleicht jedem relativ geläufig sein könnte, wenn wir eben erhöhte Blutzuckerwerte haben, also die Blutglucose erhöht ist, wird eben Insulin ausgeschüttet, weil Ziel vom Insulin ist, die Glucose aus dem Blut in die Zellen zu bringen.
Genau. Wir wollen nicht so viel Zucker im Blut haben.
Genau. Und dementsprechend ist natürlich ein erhöhter Zuckerwert im Blut schon mal ein Auslöser für eine Insulinfreisetzung. Es gibt jetzt aber auch noch weitere.
Genau, verschiedene Aminosäuren können das zum Beispiel auch auslösen, Arginin oder Lysin, aber auch freie Fettsäuren, verschiedene Hormone, Inkretine, wird später auch nochmal interessant bei den Inkretin-Mimetika, eine Wirkstoffklasse. Aber wie gesagt, das wollen wir jetzt gar nicht so besprechen, schon mal als Hinweis. Aber auch Gastric Inhibitory Polypeptide, GIP.
Genau.
Und Glucagon-like Peptide.
Genau, auch noch sehr wichtig für uns.
Ja.
Und das sind jetzt erstmal Substanzen, die die Freisetzung bewirken. Und jetzt gibt es ja noch so Parameter, die modulieren die Freisetzung so ein bisschen.
Genau, also sowas zum Beispiel, du meinst bestimmt Parasympathikus oder die Beta-Rezeptoren. Ich weiß nämlich noch, als wir Herz gemacht haben, haben wir gesagt, es gibt so Beta-2-Rezeptoren.
Genau, und zwar den Beta-Zellen. Mhm. Und dementsprechend ist es auch so, wenn wir Beta-2 blockieren, dann wird auch die Insulinausschüttung blockiert. Und das ist uns schon beim Herzen damals aufgefallen. Genau, und hier wird es jetzt eben auch wichtig. Also Marie meinte schon die parasympathischen Impulse, Beta-2-Rezeptoren im Endeffekt dann wieder die Sachen, die wir auch vorhin besprochen haben. Was vielleicht noch wichtig ist, dass Alpha-2-Rezeptoren, Somatostatin, über das haben wir vorhin ja auch kurz geredet, und Adrenalin die Insulinsekretion hemmen.
Genau.
Und Beta-2, haben wir das gesagt, die stimulieren halt die Insulinsekretion, ne? Genau.
Jetzt haben wir ja schon so grob gesagt, dass Insulin quasi möchte, dass unser Blutzucker unser Zucker aus dem Blut verschwindet.
Genau.
Wie machen wir das jetzt?
Genau, also Insulin ist im Endeffekt dafür verantwortlich, dass eben Glucose gut in die Zellen aufgenommen werden kann. Mhm. Durch Insulin wird zum Beispiel auch die eigene Glucoseproduktion des Körpers gestoppt, weil wir haben ja dann genug Glucose. Der Körper, zum Beispiel auch in der Leber, wird eben Glucose wieder hergestellt aus körpereigenen Stoffen, so Pyruvat, Laktat sind da vielleicht so wichtige Begriffe. Und das wird gestoppt und es wird auch gestoppt zum Beispiel im Muskel, dass die Proteine, also Proteolyse, dass die Proteine verwertet werden oder im Fettgewebe die Lipolyse, dass das Fett verwertet wird zur Energiegewinnung, weil wir haben ja jetzt die Glucose, die ist ja jetzt da und aus der können wir jetzt die Energie gewinnen. Und dann haben wir noch die Speicherform der Glucose, das Glykogen.
Genau.
Glykogen. Und das wird dann zum Beispiel erhöht, dass das Glykogen gebildet wird, weil wir eben dann die Glucose speichern in den Zellen. Ja, also grundlegend kann man einfach sagen, es wird sozusagen die Energiegewinnung aus anderen Stoffen gestoppt und die Insulinaufnahme und Glucoseaufnahme.
Genau.
Wirklich, man kommt ständig durcheinander hier. Glucoseaufnahme und Glucosespeicherung wird aktiviert. Ja, genau.
Klingt ziemlich kompliziert, aber wie gesagt, wir wollen irgendwie unseren Zucker in die Zellen einschleusen und
genau, und jetzt ist die Frage, wenn wir das machen wollen, den Zucker in unsere Zellen einschleusen, dann brauchen wir Insulin. Und irgendwie haben wir jetzt schon gesagt, Insulin spricht, also wird freigesetzt, wenn Glukose im Blut ist. Und vielleicht gehen wir auf diesen Freisetzungsmechanismus nochmal ein bisschen genauer ein.
Genau, wir haben verschiedene Glutrezeptoren.
Glukosetransporter.
Glukosetransporter, also Glut 1, 2, 3 und 4, die an verschiedenen Orten sitzen. Genau, also Glut 1 haben wir ubiquitär, also an verschiedenen Orten, zum Beispiel an den Erythrozyten, Blut-Hirn-Schranke, aber auch Beta-Zellen des Pankreas. Ist auf jeden Fall wichtig bei Glut 1, aber auch in der Niere. Glut 2 ist dann eher in der Leber. Glut 3 haben wir dann auch in Neuronen, aber auch nochmal bei den Beta-Zellen des Pankreas. Und 4 dann eher in den Skelettmuskelzellen, Fettzellen und Herzmuskelzellen. Genau, aber das geht noch bis 11. Das aber nur mal so als kleiner Rundumschlag. Ja, genau. Und jetzt wollen wir nochmal genau darauf eingehen, wie jetzt unsere Glukose reinkommt. Genau. Ne?
Ich glaube, ich hatte gerade die Frage gestellt. Wir haben jetzt wir sind jetzt an unserem Glut 1 und da kommt jetzt Glukose an. Und was passiert jetzt?
Genau, also Glukose geht durch Glut 1 in die Zelle. Dann haben wir dadurch eine gesteigerte Glukoseoxidation in unseren Beta-Zellen. Die Glukose wird dann phosphoryliert und steht dann auch für die ATP-Bildung aus ADP bereit, sozusagen, also das Phosphat. Und wir haben erhöhte ATP-Spiegel. Und dadurch können dann ATP-gesteuerte Kaliumkanäle schließen, nicht öffnen.
Genau.
Vielleicht ist vielleicht irgendwie kontraintuitiv, aber ja.
Genau. Und was jetzt passiert, ist, dass wir eben eine Änderung des Membranpotentials haben. Und dann haben wir spannungsabhängige Calciumkanäle und die gehen durch diese Membranpotentialänderung auf.
Ja.
Calcium strömt in die Zelle und das Calcium setzt jetzt einen Reiz dafür, dass die Insulinvesikel, also Insulin ist in Vesikeln gespeichert, mit der Zellmembran verschmelzen und Insulin freigesetzt wird.
Fand ich immer sehr spannend, dass Calcium sowas machen kann. Wir haben auch kurz in unserer Vorbesprechung überlegt, wie Calcium das macht. Falls ihr das wisst, könnt ihr uns ja mal schreiben. Aber
wir haben leider nichts gefunden.
Also. Wir dachten irgendwie über die Ladung. Aber ich finde es schon sehr interessant, dass dann einfach so Vesikel an eine Membran ran diffundieren können und dann einfach aufgehen.
Das muss man dazu sagen, wir lernen ja gerade halt so verschiedenste Themen und wir sind halt schon so, dass wir dann gerne alles verstehen wollen. Warum passiert das jetzt genau so? Und da kann man sich echt A, richtig lange aufhalten dran.
Ja, voll.
Und B, findet man auch super oft keine Erklärung, weil es ist so, der Mechanismus ist nicht geklärt.
Ja.
Das ist eigentlich im Endeffekt, wenn wir lange nach was suchen, ist das immer unser Endpunkt. Ist nicht geklärt.
Ja, aber es ist manchmal ein bisschen doof, weil ich finde, wenn man das mal so richtig verstanden hat, dann kann man sich sowas auch voll gut herleiten. Ja, okay, das heißt, wir haben jetzt Insulin
freigesetzt.
Extrazellulär?
Genau.
Genau.
Exozytose kann man vielleicht noch sagen, Insulinfreisetzung.
Ja.
Genau. So, und jetzt brauchen wir noch eine Wirkung vom Insulin. Da würde ich sagen, also wir haben ja schon grob, ich habe es ja versucht, so ein bisschen wirr war es, glaube ich, was Insulin alles macht. Und vielleicht kann man einfach relativ allgemein sagen, der Rezeptor hat ja so eine Besonderheit, würde ich es mal nennen.
Genau, das ist ein membranständiger Rezeptor und der hat eine Tyrosinkinase mit dran.
Genau, und die kann eben aktiviert werden. Richtig. Und dann werden verschiedene Mechanismen, auf die wir jetzt mal nicht genauer eingehen, aktiviert und dadurch passieren eben Dinge wie Lipolyse wird gehemmt, Gluconeogenese wird gehemmt, Glykolyse wird gestartet und eben all diese Sachen, die wir vorher erklärt haben oder versucht zu erklären haben. Ich kann heute nicht reden.
Ja, ist ein bisschen schwierig bei mir auch.
Es ist auch zu früh.
Ja.
Vor allem, wir haben heute noch bis 18 Uhr Uni, das kann was werden.
Genau, also wir haben vielleicht nochmal, wir haben eine Phosphorylierungsreaktion durch diese Tyrosinkinase und Phosphorylierung immer so ganz generell können ganz viele Signalkaskaden einfach aktivieren, so wie auch gerade mit der Glukose, was dann Phosphat dran hat, was dann als quasi das Phosphat liefert und sowas. Also Phosphorylierung immer ganz wichtig. Okay, ein ganz wichtiges Stichwort, was bei Rezeptoren oder Insulin ja generell öfters kommt, ist die Insulinresistenz. Wir wollen jetzt noch gar nicht so genau auf den Diabetes eingehen, aber weil wir gerade bei den Rezeptoren sind, wir hatten das ja auch schon mal bei den Beta-Rezeptoren am Herzen.
Mhm.
Bei einer zu hohen Stimulierung passiert immer eine gewisse
eine Sache. Down-Regulation, genau. Also jetzt zum Beispiel bei übergewichtigen Patienten wäre es dann so, dass wir halt durch die erhöhten Insulinspiegel, die ja durch diese ständig erhöhten Glukosespiegel entstehen, ist es so, dass wir dann irgendwann, weil wir eben eine ständige Stimulation haben, eine Downregulation der Rezeptoren haben. Und das passiert durch Internalisierung. Also die Rezeptoren werden sozusagen in die Zelle aufgenommen und nicht mehr außen exprimiert.
Ja.
Und genau, und dann ist es natürlich schwer, den Maximaleffekt vom Insulin zu erreichen, weil wir haben halt weniger Rezeptoren dann für das Insulin, also auch weniger Effekt im Endeffekt.
Genau, das heißt, es ist vermehrt Glucose dann im Blut, wird nicht mehr so viel aufgenommen.
Genau, und das ist was ihr im Hinterkopf behalten solltet, wenn wir nachher nochmal auf die Erkrankung an sich eingehen.
Genau, jetzt haben wir vorhin schon das Glucagon angesprochen.
Mhm.
Und ich finde, man kommt einfach so durcheinander mit Glucagon. Also Glucagon ist der Gegenspieler. Glykogen ist die Speicherform in der Leber.
Ja.
Richtig? Ich finde es völlig fein, wenn man da manchmal durcheinander kommt. Genau, aber wir haben jetzt einen Gegenspieler. Das heißt, was macht unser Glucagon?
Genau, unser Glucagon macht im Endeffekt, wird freigesetzt, wenn wir wenig Glucose im Blut haben, weil es dann die Glucosereserven mobilisiert. Also dadurch werden Sachen angekurbelt wie die Gluconeogenese, also dass die Leber Glucose produziert. Oder dadurch wird
Glykogen abgebaut.
Genau, dadurch wird angekurbelt, dass die Glucosespeicher aufgelöst werden, nenne ich es mal. Also dass die Speicherform eben freigesetzt, Glucose freisetzt. Und ja, generell wird durch Glucagon versucht, den Glucosespiegel wieder hoch zu pushen.
Gluconeogenese wird auch...
Genau, das meinte ich, in der Leber die Produktion. Ja. Genau, ja. Gluconeogenese. Und so versucht der Körper dann wieder, wenn er zu wenig Glucose hat, Glucose freizusetzen.
Ja.
Genau. Glucagon, sollte Glucagon. Man gehört haben.
Ja.
So, jetzt haben wir ja gerade geredet von zu hohen und zu niedrigen Glukosespiegel. Vielleicht sagen wir mal, was so in Anführungszeichen normale, gesunde, physiologische, wie auch immer man es nennen will, Glukosespiegel sind.
Ja, ich glaube, man hat ja schon öfters mal jemanden gesehen in der Familie vielleicht, der seinen Glukosespiegel gemessen hat mit so einem Gerät.
Ich kenne das von Bekannten oder so, genau, mit diesen, wenn die sich dann immer pieken und dann...
Genau, haben wir unter anderem zum Beispiel auch in der Uni gemacht. Es gibt inzwischen das nicht, also wir wollen jetzt keine Werbung machen, wir nennen ja auch keinen Namen, aber es gibt tragbare Glukosesensoren.
Das finde ich tatsächlich sehr cool. Marie und ich haben letztens schon geguckt, wie teuer das ist, weil wir das wirklich gerne mal machen würden.
Ich fände das super interessant, wie der eigene Körper auf verschiedene Lebensmittel mit der Insulinproduktion reagiert, also einfach aus medizinischer Sicht.
Mhm.
Aber ja, da schreitet auf jeden Fall die Medizin voran. Nichtsdestotrotz reden wir jetzt über nüchtern Glukosespiegel.
Mhm.
Ist auch gerade, wenn man jetzt einen Diabetes diagnostizieren will, ein wichtiger Parameter.
Genau.
Genau, also wie war das bei uns? Irgendwie um 18 Uhr das letzte Mal sollten wir nichts essen, als wir das Seminar hatten oder irgendwie 12 Stunden.
Irgendwie sowas, aber...
Genau. Und wenn man normal ist, dann hat man einen nüchternen Blutzucker von 55 bis 100 Milligramm pro Deziliter. Vielleicht auch nochmal hier auf die Einheit eingehen. Welche hatten wir noch?
Millimol pro Liter gibt es, glaube ich, noch. Ja. Aber ich glaube, Milligramm pro Deziliter ist die gängigere, genau. Und ja, alles darunter ist dann, oder so unter 45 Milligramm pro Deziliter wäre dann eine Hypoglykämie, also zu wenig.
Ja.
Und über 100 wäre dann schon langsam kritisch und über 126 wäre es dann tatsächlich manifestierter Diabetes. Und sozusagen zwischen 100 und 126 müsste man sich noch andere Parameter anschauen, um zu gucken, ist das schon Diabetes oder nicht. Aber erstmal für euch, 55 bis 100 ist so der physiologische nüchtern Glukosebereich. Und zwar 55 bis 100 Milligramm pro Deziliter.
Ja.
Genau.
Genau. Jetzt haben wir ja gerade schon Hypoglykämie angesprochen. Nicht durcheinander kommen mit Hypo und Hyper nochmal. Genau. Also wir reden gerade von, blöd gesagt, Unterzuckerung.
Ja.
Erstmal nochmal. Und wie kann sich das denn äußern? Ich weiß noch, ich habe so viele Filme im Kopf, so Cheerleader-Filme, weil ich früher Cheerleading gemacht habe. Da war so ein Film, da ist die eine dann umgekippt und dann musste die unbedingt einen Snickers bekommen.
Snickers, also jetzt keine Werbung, ne? Also ein Erdnuss-Schoko-Karamellriegel. Wenn man so richtig Hunger hat und so unterzuckert ist, ist das Beste, was es gibt. Also auch diese Werbung, du bist nicht du, wenn du hungrig bist, einfach Fakt.
Ja.
Und das hilft einfach.
Ja.
Aber gut, davon jetzt mal abgesehen. Genau, Hypoglykämie, Unterzuckerung sagt man so geläufig. Ja. Ja, man kann ja erstmal vielleicht sagen, Sympathikus wird aktiviert, weil der Körper merkt, Stress. Wir haben einen Mangel, es ist Stress, genau. Und dadurch passieren Sachen wie Herzklopfen, Übelkeit, Zittern, ja. Unruhe, Schwitzen. Man kriegt auch Heißhunger auf eine Riegel. genau, und das sind so die Symptome einer Hypoglykämie.
Ja, was ich auch noch interessant finde, ist, dass man das natürlich auch merkt, dass das Gehirn weniger mit Glucose versorgt wird, ne? Also, dass man dann Denkstörungen hat, bisschen müde ist, Schwindel, Krämpfe, kennt man vom Lernen.
Naja, gut. Und wir können vielleicht auch gleich mal sagen, was können denn so Auslöser dafür sein?
Ja, einen ganz interessanten Fakt finde ich zum Beispiel Fasten, also exogene Faktoren
von außen. Was ja eigentlich auch relativ logisch.
Ja, ist logisch. Ist
dann unterzuckerst du irgendwann.
Ja.
Genau, und was eben auch noch wichtig ist, jetzt auch vor allem, wenn wir dann nachher die Therapie besprechen, dass eben bestimmte orale Antidiabetika, aber eben auch Insulin, haben teilweise eine Hypoglykämiegefahr, dass man sozusagen dann zu weit runterrutscht. Also man will den Blutzucker senken und senkt ihn zu weit. Und dann kommt man eben auch in die Hypoglykämie. Und man kann vielleicht dazu sagen, es gibt ja auch da, also jetzt alles, was wir gesagt haben, klang jetzt noch nicht so schlimm mit Unruhe und Schwitzen, aber es gibt da ja auch was noch Gefährlicheres, richtig?
Genau, das hypoglykämische Koma. Also ich meinte ja gerade schon mit so Umkippen und ne?
Genau.
So. Aber dann im allerschlimmsten Fall ist jetzt nichts Lustiges. Und gerade wie gesagt bei Diabetikern, die zum Beispiel Insulin supplementieren, die dann aufpassen müssen, berechnen müssen, wie viel Insulin sie spritzen, können wir gleich nochmal oder bei der zweiten Folge nochmal drauf eingehen. Ja, Hypoglykämie ein ganz großes Problem.
Genau.
Ja.
Gut, wie würde man das jetzt behandeln? Vielleicht nur mal ganz kurz anschneiden. Hypoglykämie behandelt man natürlich eher weniger als Hyperglykämie, wie es irgendwie immer so ist, wie es auch mit dem Blutdruck ist. Also ich zum Beispiel habe auch niedrigen Blutdruck. Das kannst du halt nicht wirklich das behandeln. Kannst du
schlecht behandeln, ja. Genau, wir würden eine Glucagon geben.
Relativ sinnig, oder?
Sinnig. Glucagon ist der Gegenspieler, genau. Wir wollen den Blutzuckerspiegel erhöhen.
Das ist ja im Endeffekt, wir unterstützen ja das, was der Körper physiologisch auch machen würde. Nämlich niedrige Blutzuckerspiegel, Glucagon.
Ja.
Gut. Gut. So, und jetzt würde ich sagen, sind wir beim Thema.
Richtig.
Alles physiologisch ist geklärt.
Erstmal.
Erstmal.
Erstmal, genau. Genau, jetzt haben wir schon öfters vom Diabetes gesprochen. Es nennt sich auch wie?
Also worüber wir jetzt reden, ist der Diabetes mellitus. Der süße Durchfluss.
Oh, das ist mir seit dem ersten Semester von unserem Professor. Der süße, honigsüß hat er es sogar noch genannt. Honigsüß Durchfluss.
Ja, mellitus ist auch, Mel ist doch, ist nicht französisch sogar Honig? Ja.
Le miel.
Ja. Genau, ja, gut. meine Französischkenntnisse packen wir hier jetzt nicht aus. Also bin ich ganz schnell wieder fertig. naja, gut, Handy abgeschnitten.
Handy abgeschnitten.
Was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
Was genau. ist Diabetes mellitus?
Ganz kurz, ich glaube, es ist relativ bekannt, aber das ist eben was, was uns auch immer erzählt wird. Das heißt honigsüßer Durchfluss, weil früher, um das zu diagnostizieren, haben die Ärzte tatsächlich den Urin der Patienten probiert. Und wenn der süß geschmeckt hat, hat es halt bedeutet, hohe Glukosespiegel. Ja. Deswegen schmeckt der Urin süß. Deswegen haben die Patienten Diabetes. Heute können wir zum Glück das anders feststellen. Über Blutglucose, über Atemtests.
Aber wir eins erzählen.
Ja.
Genau, also es ist ein absoluter oder relativer Insulinmangel mit chronisch zu hohen Blutglucose-Konzentrationen, mit nüchternem Blutzucker über 125, meinten
wir. Genau, 126.
Ja, 126.
Genau, und jetzt hast du schon gesagt, spannenderweise, absolut oder relativ. Man kann ja Diabetes mellitus nochmal einteilen. Es gibt da auch viele verschiedene Typen. Es gibt auch irgendwie Typ 3a bis H und was weiß ich. Wir wollen jetzt mal nur auf drei Typen eingehen. Typ 1, Typ 2, Typ 4. Vielleicht unterscheiden wir erstmal Typ 1 und Typ 2. Das hast du ja schon gerade so ein bisschen gemacht. Was ist Typ 1 Diabetes, Marie?
Genau, also beim Typ 1 ist auf jeden Fall super wichtig, dass das vor allem in jungen Jahren auftritt. Also ich habe da selber ein Beispiel im näheren Freundeskreis, meistens bei Kindern. Und es ist gekennzeichnet dadurch, dass wir ja fast einen absoluten oder öfters auch einen absoluten Insulinmangel haben, weil wir keine Insulinsekretion mehr haben. Also das da ist, sind unsere Beta-Zellen nämlich manchmal zerstört durch zum Beispiel Virusinfektionen.
Genau, oder teilweise sind es auch immunologische Erkrankungen. Das heißt, es werden vom Körper Antikörper gegen die Beta-Zellen produziert. Und das heißt, der Körper zerstört selbst seine Beta-Zellen. Und da sind teilweise 80-90% der Beta-Zellen kaputt.
Ja. Umweltnoxen, also die Umwelt kann manchmal da auch ein Problem sein. Und was wichtig ist, genetische Prädisposition, also genetische Ursachen, sind beim Typ 1 Diabetes eher weniger das Problem.
Mhm.
Ja.
Gut, aber bei Typ 2 gibt es auf jeden Fall auch genetische Prädisposition. Und genau, ich weiß nicht, haben wir jetzt gesagt, Typ 1 ist der absolute Insulinmangel und Typ 2 ist der relative. Typ 2 würde sich auch eher erst so ab dem 40. Lebensjahr ungefähr äußern. Also sind auch eher dann auch teilweise noch später ältere, wirklich auch 50-, 60-jährige Patienten. Und ja, da gibt es so ein bisschen verschiedene Gründe. Also ich meine, grundsätzlich Risikofaktoren sind wahrscheinlich allen bekannt. Eine sehr zuckerreiche Ernährung, Übergewicht, mangelnde Bewegung, all diese Dinge. Und es kann dann eben dazu kommen, dass entweder die Rezeptoren nicht mehr funktionieren, dass Antikörper gegen Insulin gebildet wird. Ja. Dann eben, was wir ja auch vorhin besprochen haben, diese Insulinresistenz durch diese Downregulation der Rezeptoren, weil wir ständig zu viel Insulin haben.
Genau, wenn man zum Beispiel viel einfache Zucker konsumiert oder sowas, wo der Körper einfach super schnelle Spikes im Glukosespiegel dann halt bekommt, anders als zum Beispiel bei längerkettigen Kohlenhydraten.
Genau. Ja, also Ernährung ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema.
Genau, und dann können wir nämlich bei Typ 2 noch in A und B unterscheiden. Und einmal sind das dann die Patienten, die noch unter- und normalgewichtig sind. Und einmal beim Diabetes Typ 2b die Übergewichtigen, was den größten Teil ausmacht.
Genau, würde ich gerade sagen, auch relativ logisch eigentlich für mich zum Beispiel, dass die halt auch übergewichtig sind, weil es liegt eben sehr häufig an einer unpassenden Ernährung.
Ja, was wir vorhin jetzt noch gar nicht gesagt haben, was so, um vielleicht noch mal so den Druck zu erhöhen, zum Beispiel durch Lebensstiländerung, seinen Diabetes am Anfang noch in den Griff zu bekommen, was Spätkomplikationen sein können durch zu hohe Glukosespiegel. Das haben wir noch gar nicht gesagt.
Genau, nee, das kommt auch noch später hier in unseren Fragen. Aber wir können natürlich mal wieder springen. Genau, also es gibt auf jeden Fall, ich glaube, ein so Symptom, das auch eine relativ späte Spätfolge ist, was so vielen Leuten geläufig ist, ist der diabetische Fuß.
Ja.
Und das kennt ihr vielleicht, diese Fotos von so schwarzen Zehen oder schwarzen Füßen. Also allgemein lässt sich sagen, es kommt eben zu einer Neuropathie. Also die Nerven werden geschädigt durch diese hohen, ständig hohen Blutzuckerwerte. Es werden auch die Niere, Gefäße werden geschädigt. Es kann also zu diesen Angiopathien
kommen. Mikro- und Makroangiopathie, genau.
Genau, und daraus kann dann zum Beispiel auch wieder eine KHK entstehen, die wir ja schon so schön behandelt haben.
Und ganz wichtig, unsere Retina kann auch geschädigt werden.
Genau, also am Auge auch sogar noch problematisch. Und ja, also auf jeden Fall was man behandeln sollte. Und was ich auch noch wichtig finde, diese Insulinresistenz, die kann durch gute Ernährung und Bewegung auch wieder rückgängig gemacht werden. Also
in gewissem Maße.
Genau, aber wenn Patienten auch jetzt noch relativ am Anfang sind, dann kann das wieder rückgängig gemacht werden durch gute Ernährung, durch Bewegung.
Nicht bei Typ 1 natürlich.
Nee, genau. Wir sind jetzt bei Typ 2 mit der Insulinresistenz. Bei dem relativen Insulinmangel, das können wir tatsächlich, das wäre auch die erste Maßnahme, die wir ergreifen. Richtig. Dass wir sagen, gesunde Ernährung.
Ja, gerade in diesem Grenzbereich so zwischen 110 und 126, wo es wirklich jetzt eigentlich noch kein Manifester ist.
Genau.
Okay, und dann gibt es noch den Gestationsdiabetes. Klingt jetzt erstmal kryptisch, aber viele kennen den Schwangerschaftsdiabetes.
Genau, und das ist der Typ 4 Diabetes, den wir vorhin schon genannt haben. Ist eben häufig so, dass Patientinnen kann man sagen, dass die, wenn die schon irgendwie vielleicht eine Tendenz hinhaben zum Diabetes, wenn sie sozusagen vielleicht nicht optimal leben, dass es dann eben durch die Hormone. Und wie hatten wir uns das noch gestern erklärt?
Wir haben einfach wir haben mehr Glukose auch im Blut generell, weil wir noch ein zweites Lebewesen zu versorgen haben, genau. Und halt generell Wachstumsfaktoren ja überexprimiert sind in der Phase.
Genau, und eben die Hormone auch einfach anders sind und das kann eben dann auch ein Diabetes noch sozusagen begünstigen. Ja. Das heißt, in der Schwangerschaft ist man, wenn man generell schon eine Tendenz zum Diabetes hin hat, wenn man sich vielleicht nicht optimal ernährt, dann ist es eben in der Schwangerschaft ein großes Risiko, dass es dann auch wirklich auftritt. Und deswegen ist es auch so, dass bei eigentlich jeder Schwangeren wird Diabetes-Check gemacht.
Ja.
Genau. Gut, dann haben wir die Typen jetzt mal unterschieden. Was gibt's denn so, wir haben jetzt schon sozusagen die langzeitschlimmen Folgen
genau, besprochen. Die schlimm, um euch zu sensibilisieren.
Damit ihr ja alle gesund esst und Sport macht. Aber was sind jetzt mal erstmal nur so Symptome, die eher am Anfang auftreten würden?
Genau, also zum Beispiel die Polyurie, dass man öfters auf Toilette muss sozusagen. Dann Übelkeit, Brechreiz, Gewichtsabnahme. Interessant auch dieser Acetongeruch der Atemluft. Also man riecht sozusagen auch Diabetiker, Muskelschwund, Kraftlosigkeit, Polydipsie aber auch.
Genau, also der viele Durst.
Genau, das ist wichtig. Also ja, viel auf Toilette gehen und viel Durst, das sind so Frühzeichen. Ja,
ja, das sind alles mal so Symptome. Und wir haben dann vorhin schon kurz über das diabetische Kummer. Wir haben es jetzt bei der Hypoglykämie. Es gibt aber sozusagen auch bei der Hyperglykämie ein diabetisches Koma.
Ja, genau.
Was also, wären das so?
Genau, wenn wir Blutglukosespiegel von über 6 Gramm pro Liter haben, also das wären dann 600 Milligramm pro Deziliter. Wollen wir nochmal nachrechnen?
Nein, komm, ist jetzt so 6
Gramm pro Liter. 6 Gramm pro Liter, aber dass man es quasi ins Verhältnis setzen kann mit diesen...
Das ist sehr hoch.
Es ist einfach sehr hoch. Genau, und dann haben wir halt... ja, wenn der Körper das dann nicht mehr schafft, quasi in die Zellen einzuschleusen, haben wir eine Ketoazidose und sehr hohen Natrium- und Kaliumverlust und deswegen auch eine sehr hohe Diurese. Also wir verlieren ganz viel Wasser oder scheiden ganz viel Wasser aus. Ja.
Genau. Und das ist eben die beiden Koma-Gründe. Einmal diese Ketoazidose und einmal dieses Osmotische, dass wir so viel Wasser verlieren und dann... Das ist sozusagen Typ 1 Diabetes hätte wahrscheinlich eher diese Ketoazidose und Typ 2 hätte eher dieses diesen osmotischen Aspekt.
Ja.
Nur mal so als Side-Fact.
Ja, und aus welchem Grund diese hohen Glukosekonzentrationen schädlich sind, haben wir ja schon angesprochen. Es gibt verschiedene Theorien dazu, aber wir haben auf jeden Fall eine Überproduktion von Radikalen, die während der Atmungskette entstehen.
Genau, ja. Und Radikale sind immer schlecht, die zerstören immer irgendwie Zellen, machen Mutationen, was weiß ich. Und in dem Fall würden eben Zellen zerstört werden, auch eben, was wir schon besprochen haben, Nervenzellen und so. Und
genau, vor allen Dingen auch, weil unsere Glukose sich auch an alle möglichen Proteine dann ranheftet und zum Beispiel dann auch zur Arteriosklerose führt.
Genau, und das Ganze nennt sich dann auch nicht-enzymatische Glykierung. Und das passiert unter anderem auch mit unserem Hämoglobin.
Genau, weil auch Hämoglobin ein Protein ist, was von dieser nicht-enzymatischen Glykierung betroffen ist. Genau, und das kann man mit dem HbA1c-Wert messen. Und das ist ein Langzeitparameter für.
Genau, das ist dann auch sehr wichtig für die Therapie, wenn wir darauf später eingehen. Da kann man dann eben nicht nur sehen, wie ist jetzt gerade die Glukose, sondern wie war es über die letzten Wochen.
Mhm.
Genau, der Wert sollte unter 6,5 liegen, können wir mal so sagen. Da, wie gesagt, gehen wir noch mal genauer drauf ein bei der Therapie.
Ja.
Stichwort Therapie. Jetzt zum Ende vielleicht noch einmal kurz unsere verschiedenen Therapieoptionen nennen. Und dann würde ich sagen, besprechen wir die genauer in einer neuen Folge.
Genau, also ein wichtiger Goldstandard, auf jeden Fall, den viele Leute kennen sollten, sind die Biguanidine mit Metformin.
Genau, vielleicht hierzu nochmal sagen, wir unterscheiden die Therapie von Typ 1 und Typ 2. Bei Typ 1 würde man mit Insulin therapieren, da gibt es nicht die Möglichkeit der oralen Antidiabetika, zu denen Metformin gehört, sondern Marie war jetzt bei Typ 2.
Genau.
Und da ist der Goldstandard Metformin. Ja. Genau. Und es gibt noch andere Stoffklassen, es gibt Insulinotrope und Nicht-Insulinotrope. Das heißt, die einen machen eine Insulinausschüttung, die anderen wirken anders, nicht über eine Insulinausschüttung, sondern über andere Mechanismen.
Mhm.
Genau, sollen wir vielleicht ein paar nennen? Also Insulinotrope, die Sulfonylharnstoffe zum Beispiel.
Sulfonylharnstoffanaloga.
Die DPP-4-Inhibitoren.
Inkretinmimetika.
Genau, und dann nicht-insulinotrope haben wir schon Metformin genannt. Noch die Alpha-Glucosidase-Inhibitoren.
Genau, SGLT2-Inhibitoren, PPA-Gamma-Agonisten.
Und damit sind wir, glaube ich, dann schon durch. Genau. Das sind
ein alles bekanntes vielleicht noch, was gerade auch in aller Munde steht, ist das Semaglutid.
Genau, darauf können wir auf jeden Fall auch nochmal eingehen. Das ist ein sehr spannendes Thema.
Gebührt eigentlich eine Extra-Folge.
Ja, ein Inkretin-Mimetikum, das
Semaglutid. Na, wir sagen jetzt nicht den Markennamen dazu, aber es sollte euch unter in aller Munde sein, sagen wir es
Kim mal so. Kardashian und Elon Musk benutzen es. ja, gut, und ich würde sagen, das ist doch ein passender Abschluss für unsere Folge.
Ja, wir hoffen, ihr konntet auf jeden Fall einiges über Diabetes mitnehmen. Es war jetzt erstmal nur eine Einführungsfolge. Ja.
Genau, wir müssen jetzt nämlich auch los in die Uni. Richtig. Und ja, wir hoffen, ihr konntet was lernen. Es war interessant und wie gesagt, die Therapie nochmal gesondert, weil es einfach viel gibt, was man machen kann.
Ja, weil es viel zu erzählen gibt darüber und es auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Genau, dann hoffen wir, ihr hattet viel Spaß. Wir wollen noch eine Apotheke grüßen.
Genau, und zwar ganz ohne Bewerbung, aber weil wir ein persönliches...
persönliche Connection.
Ja, und zwar wollen wir diese Folge die Schlachtensee-Apotheke grüßen.
Genau, ist eine Apotheke in Berlin im schönen Zehlendorf, direkt am S-Bahnhof. Eine kleine, feine Apotheke, die jetzt vor kurzem umgezogen ist.
Genau, und ja... Da wollen wir mal liebe Grüße an das Team sagen. Genau. Und ja.
Sehr zu empfehlen. Ganz tolle Beratung. Genau. Schaut mal rein. Ja. Na dann, sehen wir uns beim nächsten Mal bei
Tablettentalk.
Tschüss.
Ciao.